möchte die heutige Predigt mit einer Art kleinem Bilderrätsel beginnen, und zwar mit der Frage: Was haben diese zwei Bilder miteinander zu tun? Erstmal überlegen, was sehen wir hier eigentlich? Und was ist der Zusammenhang? Was war das? Dienen, okay, da sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Was haben wir dann noch? Okay, also ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Das eine ist ein Diener und das andere sind Stoßdämpfer. Da von Johannes ganz tolle Stoßdämpferbilder bekommen, richtig hübsche Stoßdämpfer. Und warum zeige ich euch das? Ich habe in einem Artikel, den ich kürzlich gefunden habe im Zusammenhang, um den es dann heute geht, die Aussage gefunden, dass Diakone, die Diakone der Gemeinde sind wie Diener und Stoßdämpfer der Gemeinde. Diener und Stoßdämpfer, merkt euch das Bild. Ich werde euch nachher erklären, was damit gemeint ist. Vielleicht kann der eine oder andere sich schon denken, worum es geht. Der heutige Predigttext ist Apostelgeschichte 6. Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Ganz klassisch, die Wahl der ersten Diakone. Der Grund ist, das hatte ich euch ja schon per E-Mail angekündigt, dass wir jetzt sozusagen eigentlich heute mit dieser Predigt in diese Phase eintreten, in denen wir neue Diakone für unsere Gemeinde wählen wollen. Die Diakone in unserer Gemeinde und in allen Gemeinden, in allen bibeltreuen Gemeinden, sind die Diener der Gemeinde. Also ich meine, es ist offensichtlich, wenn ihr Amt schon Diener heißt, sie sind die Diener der Gemeinde. Die Wahl der Diakone ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit für jede Ortsgemeinde. Und wir wollen uns ganz besonders darum bemühen, nicht, dass wir das vorher nicht auch schon getan haben, aber auch diesmal wieder ganz besonders darum bemühen, eine weise biblische Entscheidung zu fällen. Und deshalb schauen wir uns heute auch den Text an, in dem es um die erste Diakonwahl im Gemeindezeitalter geht. Was wir in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte sehen, was so überaus deutlich wird, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wirken und die Wichtigkeit des Heiligen Geistes. Das sehen wir gleich in den ersten Versen des ersten Kapitels. Da erhält die junge Gemeinde sozusagen ihren Marschbefehl. Ja, also, wir haben alle einen Marschbefehl. Der gilt seit damals, seit vor 2000 Jahren. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es: Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist unser Marschbefehl, der gilt auch heute noch, bis an das Ende der Erde. Aber vorher erfahren wir noch, aus welcher Kraft und mit welcher Befähigung wir in der Lage sein werden, diesem Befehl Gottes, diesem Befehl unseres Herrn nachzukommen. Hier heißt es: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Also, es ist der Heilige Geist, der uns diese Kraft gibt. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, alles zu tun, was zu unserer Nachfolge gehört und zum Leben in der Gemeinschaft miteinander. Das heißt, sozusagen auch die Kraft, gemeinsam zu wachsen, unser neues Jahresmotto. Und diese Betonung des Wirkens des Heiligen Geistes geht so weiter. Schauen wir zum Beispiel mal in Kapitel 2, Vers 4, da heißt es: Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also hier die echte Gabe der Sprachenrede, bewirkt durch den Heiligen Geist. Sie waren alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und in Kapitel 4, Vers 8 heißt es: Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste. Und dann folgt diese vollmächtige Predigt von Petrus vor dem jüdischen Volk. Und in Vers 31 im Kapitel 4 heißt es, Und als sie alle gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also wir sehen hier immer wieder diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also ganz kurz zur Erklärung, und die meisten von uns wissen das, bei unserer Errettung erhalten wir den Heiligen Geist, wir werden im Heiligen Geist getauft. Aber die Erfüllung des Heiligen Geistes, das ist eine Sache, die täglich geschieht, täglich geschehen sollte. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist in dem Maße, mit dem wir uns sozusagen dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen. Wir erhalten nicht mehr von dem Heiligen Geist, wir haben immer genauso viel Heiliger Geist, wie wir bei unserer Errettung bekommen. Also wir haben den Heiligen Geist, aber wie viel von uns hat er, um zu wirken, um wirken zu können? Darum geht es im Zusammenhang mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und auch im heutigen Predigttext werden wir wieder von dem Wirken des Heiligen Geistes sehen. Da heißt es in Kapitel 6, Vers 3, so seht euch nun um, Brüder oder Geschwister, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, Achtung, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Gemeint ist dieses Diakonamt. Das ist die zentrale Wahrheit hier, die zentrale Wahrheit in diesem ganzen Text. Darin sollen auch wir bei der Auswahl unserer neuen Diakone denken und uns daran ausrichten, daran orientieren. Wenn wir das beherzigen, nur allein das, werden wir eine wirklich gute Wahl treffen. Eine gute Wahl, die unsere Gemeinde zu einem wirklichen Segen werden wird. Wir wollen aus den Mitgliedern unserer Gemeinde in der Kraft und der Führung des Heiligen Geistes 2 Männer aussuchen, nicht 7, sondern 2 Männer, die ein gutes Zeugnis für den Herrn haben und voll Geist, also erfüllt vom Heiligen Geist und Weisheit sind. Und weil diese Eigenschaften so wichtig sind, habe ich sie euch auch hier nochmal mitgebracht. Diese Männer, die wir auswählen werden, und die Wahl 2 erkläre ich gleich noch, also es sind 2, die wir hinzufügen wollen, sollen ein gutes Zeugnis haben für den Herrn. Sie sollen voll Geist sein und sie sollen auch voll Weisheit sein. Reife Brüder, die voller Weisheit sind. Jetzt könnte man natürlich noch alle möglichen anderen Gründe haben, warum man jemanden als Diakon benennt. Und das werdet ihr tun. Ihr werdet Diakone, ihr werdet Männer benennen. Und ich meine damit nicht die Qualifikationen, die wir in 1. Timotheus 3 finden. Die schauen wir uns gleich dann noch an. Es gibt andere Gründe, aus denen heraus wir jemanden benennen können. Aber wir sollen und müssen darauf achten, dass wir eine geisterfüllte, eine bibeltreue Entscheidung treffen, eine weise Entscheidung treffen. Eine Diakonwahl ist kein Popularitätswettbewerb. Also da geht es nicht darum, einfach nur denjenigen zu wählen, der mein Freund ist, mit dem ich gerne rede. Und eine Diakonwahl ist auch keine Misswahl. Also ich hoffe, ihr versteht den Spaß. Also das wäre, wenn wir jemanden wegen irgendwelcher äußeren Eigenschaften wählen. Wegen seines Familienstandes vielleicht oder wegen seines Alters. Übrigens, wie alt waren, und ich weiß, schaut einfach mal in den Text, aber wie alt waren die Männer, die hier als erste Diakone gewählt wurden? Wie alt waren die? Ja, wissen wir nicht, oder? Steht nicht drin. Genau. Genau mein Punkt. Wir wissen es nicht. Also das sind natürlich keine schlechten Kriterien. Also es ist nicht grundsätzlich falsch, auch darauf zu achten. Aber wir müssen ganz wirklich darauf aufpassen, dass wir das nicht in den Vordergrund stellen, diese äußeren Gründe, sondern dass wir diejenigen Gründe, die wir gerade eben gesehen haben, nämlich diese Gründe, diese Punkte, diese Eigenschaften, die in den Vordergrund stellen bei unserer Wahl. Wenn wir Männer benennen und dann später auch entscheiden als Mitglieder, wer unsere neuen Diakone sein wollen. Vielleicht noch ein Punkt. Denkt auch bitte daran, dass ihr die Diakone nicht für euch selbst wählt. Also, dass du vielleicht denkst, also, welchen Diakon hätte ich gerne als Diakon für mich? sondern wir, das ist auch nicht ganz falsch und ganz schlecht, sondern wir wollen einfach den Blick erweitern, gemeinsam wachsen und eine Entscheidung für die Gemeinde fällen. Also welcher Mann unter uns, der also noch kein Diakon ist, welches Mitglied, männliche Mitglied, soll ein Diakon für unsere Gemeinde sein? Das ist wichtig. Und wo wir gerade von der Wahl sprechen, möchte ich euch diesen Prozess der Wahl einfach kurz nochmal zeigen. Und ich vermische einfach hier das, was wir in der Bibel finden, mit dem, was auch wir Älteste einfach entschieden haben. Es gibt Dinge, die sind natürlich ganz klar von Gottes Wort vorgegeben. Andere sind einfach schlicht eine logische oder eine praktische Entscheidung. Möchte ich euch gerne zeigen. Also das Erste ist, wir wollen 2 Diakone wählen. Wir kommen jetzt gerade auf die Zahl 2. Die Mitglieder wissen das, weil wir haben schon öfters darüber gesprochen. Im Grunde genommen beruht diese Zahl nur auf einer Erfahrung der Ältesten und Diakone. Wir wissen ungefähr, welche Anzahl an Diakonen der Anzahl unserer Geschwister in der Gemeinde entspricht. Und wir sind gewachsen als Gemeinde und müssen halt entsprechend dieses Wachstums, zahlenmäßigen Wachstums, Diakone hinzufügen. Und 2 wären genau die richtige Anzahl. Das berücksichtigt einmal die aktuelle Größe und dann auch noch zukünftiges Wachstum. Der nächste Punkt ist, jedes Gemeindemitglied kann Kandidaten benennen. Also jedes Gemeindemitglied. Ja? Und Gemeindemitglieder, bitte geht auf Rolf zu mit euren Benennungen, mit euren Kandidaten. Wir wollen uns die Aufgabe ein wenig teilen und das ist ein Teil, den Rolf mit übernimmt. Also bitte geht auf Rolf zu und nennt ihm die Kandidaten. Der nächste Punkt ist, wir Älteste werden mit den Kandidaten sprechen, mit jedem der benannten Kandidaten. Was ich vielleicht noch als Hinweis an diesem Punkt sagen möchte, ist, wir werden natürlich als Älteste nicht ganz unsere eigene Beurteilung mit ausschalten. Wir sind die Ältesten, wir sind die Leiter der Gemeinde, wir haben natürlich auch eine Aufgabe. Und manchmal wissen wir vielleicht Dinge, die ihr nicht wisst. Vielleicht auch seelsorgerliche Dinge, vielleicht andere Themen. Also wir werden das nicht ganz ausschalten, was wir wissen, was wir auch empfinden in Bezug auf die benannte Person. Aber im Grunde genommen, also im Großen und Ganzen, werden wir mit allen benannten Kandidaten sprechen. Und dann ist natürlich der Punkt 4, der ist einfach ein logischer Punkt. Zur Wahl steht nur, wer zum einen befähigt ist, also wer diese Qualifikationen hat, aber dann natürlich auch bereitwillig ist, diesen Dienst zu übernehmen. Also es ist auch schon in vergangenen Jahren passiert, dass Männer benannt wurden, von denen wir auch der Meinung waren, dass sie grundsätzlich befähigt sind. Aber sie waren in diesem Zeitpunkt einfach noch nicht bereit, diesen Dienst zu übernehmen, warum auch immer. Die Gründe waren meistens sehr gut. Der nächste Punkt, wir werden euch rechtzeitig die Namen der Kandidaten nennen. Und mit rechtzeitig meine ich also mit ausreichend Zeit vor der eigentlichen Wahl, damit ihr auch nochmal mit diesen Männern sprechen könnt oder zumindest für sie beten könnt und darüber nachdenken könnt, wie ihr dann wählen werdet. Und wir werden sehen, wie viele Männer benannt werden. Also wenn wir zwei Personen auswählen wollen und es werden 2 genannt, 2 benannt, also ich glaube, es werden mehr sein, aber es würden, sagen wir mal, nur 2 benannt, dann werden wir dennoch wählen. Dann werden wir einfach diese Wahl, diese Benennungen bestätigen. Oder wenn es mehr sind, haben wir natürlich eine tatsächliche Wahl, eine Auswahl aus mehreren, die genannt wurden. Aber hier auch im Text, es wurden 7 Männer ausgewählt. Ja, wir wissen nicht genau, wie das vonstatten gegangen ist. Gut, und dann die eigentliche Wahl findet in unserer nächsten Jahresmitgliederversammlung statt. Die, nochmal als Erinnerung an die Mitglieder, findet am 10. März statt. Ich denke, das gibt uns genug Zeit, um diesen gesamten Prozess mit Ruhe und Besonnenheit und mit Gebet und mit Nachdenken einfach zu durchlaufen, also ohne Eile. Es besteht keine Eile. Und deswegen ist es einfach ein guter Zeitpunkt. Wir haben ohnehin eine Jahresmitgliederversammlung und gleich der erste Tagesordnungspunkt, also nicht der erste, aber zweite oder dritte wird dann eben sein, nach den organisatorischen Dingen, wird dann eben sein, die Wahl der Diakone. Okay, also das zum Vorgang, zum Prozess der Diakonwahl. Wie ich eben schon gesagt hatte, ist es relativ klar, dass nur Gemeindemitglieder Kandidaten benennen können. Aber ich dachte, dass ich euch alle einfach in dieser Predigt mit einbeziehe. Denn zum einen wissen wir nicht, auch wenn du noch kein Gemeindemitglied bist, aber du bist Teil der Gemeindefamilie, vielleicht bist du bei der nächsten Wahl ein Gemeindemitglied. Ja? Und dann hast du schon dieses Wissen, hast das alles mitbekommen. Und wir möchten auch möglichst transparent sein, natürlich. Und zudem ist es ja so, dass die Diakone nicht nur den Mitgliedern dienen, sondern sie dienen der ganzen Gemeindefamilie. Also was wir typischerweise als Gemeindefamilie nennen, das sind all diejenigen von euch, die regelmäßig in unsere Gemeinde kommen. Also das nur zur Erklärung, warum wir das auch so öffentlich machen wollen, ganz bewusst. Gut, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass ich in den Predigtext komme, dass wir uns mit dem Text befassen. Wir sind in Apostelgeschichte 6, den ersten Versen. Hier finden wir sozusagen den Prototyp für eine gottgefällige Diakonwahl. Danach können wir uns richten. Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Wenn ihr nochmal auf die ersten Kapitel der Apostelgeschichte schaut und euch in Erinnerung zumindest ruft, was dort geschrieben steht, werdet ihr euch auch daran erinnern, dass die Gemeinde, die frühe Gemeinde, die junge Gemeinde, sehr, sehr einmütig war. Das wird mehrfach erwähnt. Aber plötzlich hier in Kapitel 6 passiert etwas ganz Ungewöhnliches. Also zumindest für die Anfangszeit ungewöhnlich oder neu. Nämlich ein erster Konflikt, eine Parteiung unter den Gläubigen. Da gab es die sogenannten Hellenisten, das waren Juden, die nicht in Israel geboren und aufgewachsen waren. Und auf der anderen Seite gab es die Hebräer, das waren Juden, die im Land aufgewachsen sind. Eigentlich war das ein interner Streit unter Juden, aber einige der Gläubigen hatten es offenbar zugelassen, dass dieser unsägliche Streit in die Gemeinde hineinkommt. Sie hatten es zugelassen. Das ist also sozusagen die Ausgangssituation für das, was dann kommen wird, nämlich die Diakonwahl. Das ist der Anlass. Streitigkeiten unter den Geschwistern. Wir sehen hier auch, dass der Konflikt offenbar von den Hellenisten ausging. Es wird ganz klar genannt. Die bildeten dadurch nicht nur eine völlig unnötige Parteiung, sondern sie gingen auch völlig falsch mit der Kritik um. Sie hätten eigentlich zu denjenigen gehen sollen, die etwas wirklich tun konnten, nämlich zu den Aposteln, haben sie aber nicht getan. Lukas spricht hier davon, dass sie gegen ihre Geschwister murrten. Sie murrten gegen ihre Geschwister. Das ist genau derselbe Ausdruck im Griechischen, wie in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments im Zusammenhang mit dem Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten. Genau das gleiche Wort. Und ich denke, Lukas macht das hier ganz bewusst, dass er genau dieses Wort verwendet. Dann gehen nämlich unsere Gedanken, die Gedanken der Leser, genau auch zu diesen Ereignissen, wo das Volk Israel einfach diese ganz falsche Herzenshaltung hatte und gegen seine Führer, gegen Mose und letztendlich aber gegen Gott murrten. Was wir also sehen, ist, dass die Hellenisten offenbar eine ähnlich falsche Herzenshaltung hatten. Interessant ist, dass ihr Einwand wahrscheinlich sogar berechtigt war. Ich denke, es wurden tatsächlich einzelne Witwen bei der Verteilung von Hilfsgütern übersehen. Also so wie ich den Text lese und verstehe, denke ich, dass es tatsächlich passiert, aber ganz sicher nicht, weil die Apostel irgendwas absichtlich hier getan hatten. Also absichtlich eine Gruppe oder Witwen aus der einen Gruppe den anderen bevorzugt hätten. Auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, die Apostel bemühten sich sehr um Gleichheit. Wir lesen das sehr deutlich in Kapitel 4. Sie wollten allen Geschwistern, allen bedürftigen Geschwistern helfen. Also zeigt sich dadurch, dass die Hellenisten sich auch noch dadurch versündigt haben, dass sie ihren Leitern ein negatives Motiv unterstellt haben. Ihr Lieben, das sind keine Kleinigkeiten. Diese Gläubigen haben gemurrt, sie haben Parteiungen gebildet und sie haben falsche Vorwürfe ihren Leitern gegenüber vorgebracht. Das waren keine Kleinigkeiten. Aber schauen wir, wie die Apostel darauf reagieren. Das ist mein zweiter Punkt. Die eigentlich überraschende Lösung, nämlich die Wahl der Diener der Gemeinde. So habe ich sie ja gleich, so nenne ich die Predigt, und so habe ich sie ja auch gleich zu Beginn genannt, die Diener der Gemeinde. Es ist auch bemerkenswert, dass die Apostel hier die Sünde gar nicht so sehr auf die Sünde eingehen. Also sie merken natürlich, dass die Sünde da ist, dieses Murren, diese falsche Herzenshaltung. Aber sie gehen nicht auf die Sünde ein, sondern sie finden gleich eine Lösung. Ich denke, was sie getan haben, ist das, was wir auch in Gottes Wort lesen, dass sie einfach gesagt haben, wir lassen die Liebe eine Vielzahl von Sünden bedecken. Es war einfach eine Entscheidung, die sie getroffen haben. Wie sind sie also vorgegangen? Sie hatten eine klare Sicht für Prioritäten, das sehen wir in den Versen 2 und 4. Erstmal Vers 2. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Also zuerst einmal riefen die Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Das zeigt einfach, dass es eine Gemeindeentscheidung war. Es war keine Entscheidung der Apostel, die dann ja später durch nach und nach in der Apostelgeschichte dann durch Älteste ersetzt wurden, sondern es war eine Gemeindeentscheidung. Als nächstes stellten die Apostel ihre Prioritäten im Dienst fest, wo es heißt, es ist nicht gut, dass wir Gottes Wort vernachlässigen und die Tische bedienen. Also die Tische bedienen eine Hilfstätigkeit. Es ist interessant, denn offenbar sahen sie dieses ganze Problem primär als ein organisatorisches Problem. Und deswegen haben sie auch eine organisatorische Lösung gefunden. Sie haben die Organisation der Gemeinde verbessert. Und dann in Vers 4, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Hier definieren die Apostel ihre Prioritäten. Der Dienst am Wort, also Predigen und Lehren und das Gebet. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass sie nichts anderes getan haben als nur das. Aber sie haben hier festgelegt, was ihre Prioritäten sind, was ihre primären Aufgaben sind, nämlich das Predigen und Lehren und das Gebet. Wir wissen dann natürlich auch noch aus den weiteren Kapiteln, aus den weiteren Büchern im Neuen Testament, dass es da auch noch andere Aufgaben gab, Leitungen, aber das sind hier die Prioritäten, die sie hier festgelegt haben. Sie wollten sich ganz klar auf diese beiden Aufgaben konzentrieren. Und die Diakone sollten sie dafür den Rücken frei halten. Sie sollten das ermöglichen, dass sie in der Lage sind, diese Aufgaben auch zu tun, sich darauf zu konzentrieren. Und so sehen wir hier die weise Aufteilung der Aufgaben. Vers 3, nochmal. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Nachdem also die Apostel ihre Prioritäten benannt hatten, ergriffen sie eine zweite ganz konkrete Maßnahme, nämlich um erstens dem Streit unter den Geschwistern entgegenzuwirken und zweitens um den Bedürfnissen der Gläubigen gerecht zu werden. Und dazu schufen sie dieses neue Amt, das Diakonamt. Wir können hier also festhalten, dass die Maßnahme offenbar ganz effektiv war. Denn an keiner Stelle des Neuen Testaments lesen wir nochmal von einem ähnlichen, also von diesem Problem, von genau diesem Problem, diesen Parteiungen, die hier vorgekommen sind. Also die Lösung war effektiv und hat hundertprozentig funktioniert. Die Lösung war die Einführung des Diakonamts. Was wir auch sehen, ist, dass die Initiative von den Aposteln ausging. Aber danach übertrugen sie der gesamten Gemeinde die Aufgabe, diese Männer auszusuchen. Nochmal Vers 3. So seht euch nun um, Brüder, gemeint sind Geschwister, nach 7 Männern unter euch. 7 Männer unter euch, also aus den anderen Mitgliedern, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir sehen hier das Wort umsehen, also seht euch um. Das ist eine sehr wörtliche Übersetzung des griechischen Wortes episkeptomai. Das heißt genau das, also umsehen, übersehen, schauen auf die gesamte Gruppe. Aber das hat hier die Bedeutung von auswählen. Das wird auch deutlich, wenn wir Vers 5 noch mit dazu nehmen. Da heißt es nämlich, und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie, nämlich die ganze Menge, also der Gemeinde, erwählten Stephanus und Philippus und Prochorus. Also das ist hier ein anderes Wort, das Lukas hier verwendet, wenn es heißt erwählten, aber es ist der gleiche Prozess. Und Sie sehen einfach, sehen wir einfach, dass obwohl die Tatsache ist, dass dieses Wort umsehen auch anders gebraucht werden kann, bedeutet es hier ganz eindeutig auswählen. Jetzt gibt es einige Ausleger, auch bibeltreue Ausleger, die hier hinterfragen, ob es sich überhaupt um Diakone handelte. John MacArthur zum Beispiel vertritt in seiner Studienbibel, wenn ihr eine MacArthur-Studienbibel habt, eine andere Meinung hier an dieser Stelle. Ich sehe es anders. Die Tatsache ist aber, es wird hier nicht ausdrücklich das Amt des Diakons erwählt. Diese Männer werden nicht als Diakone bezeichnet. Aber es ist auch so, dass das Wort Diakon in der gesamten Apostelgeschichte nicht mehr vorkommt. Und die überspannt ja mehrere Jahrzehnte der frühen Gemeinde. Dafür stehen aber hier im ersten Vers, oder steht hier im ersten Vers, das Wort Diakonia, wenn es heißt, dass ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Und im zweiten Vers heißt es, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen, Diakoneo. Also die Tätigkeit, wir finden diesen Ausdruck des Diakons zwar hier nicht, das Wort Diakon wird hier nicht erwähnt, aber die Tätigkeit, die finden wir hier. Und das war nämlich zu dienen. Also ich denke ganz klar, das war die Wahl der ersten Diakone hier, auch wenn es andere Meinungen gibt. Ja, und das war diese weise Aufteilung der Aufgaben. Die Apostel, deren Aufgabe später zum großen Teil von den Ältesten der Gemeinde übernommen wurden, als die Apostel natürlich langsam starben, sollte die Gemeinde leiten, lehren und für sie beten. Ganz vereinfacht gesagt, ist natürlich dann im Nachhinein natürlich noch etwas mehr. Aber das sind die Prioritäten. Und die Aufgabe der Diakone war es, den Ältesten den Rücken für diese Aufgaben freizuhalten, indem sie den Streitigkeiten entgegenwirkten, Streitigkeiten, die möglicherweise in der Gemeinde aufkommen, und indem sie den bedürftigen Geschwistern oder allen Geschwistern dienten. Denn das ist ja die Bezeichnung ihres Amtes, Diener zu sein. Und genau aus diesem Grund habe ich die Diakone am Anfang als Diener und Stoßdämpfer bezeichnet. Diener ist klar, und Stoßdämpfer, damit meine ich, dass sie Konflikten und Streitigkeiten entgegenwirken. Sie sind Stoßdämpfer, wie Stoßdämpfer. Ich habe das einfach nur gewählt, damit wir ein gutes Bild im Kopf haben, wenn wir auf diese Wahl der neuen Diakone zugehen und uns in dieser Phase befinden, dass wir einfach im Kopf behalten, was wird ihre Aufgabe sein? Die Aufgabe ist, zu dienen und Konflikten entgegenzuwirken. Das ist die primäre Aufgabe. Und die Diakone machen natürlich auch noch einiges mehr als nur das, aber das sind die großen und wichtigen Aufgaben, die geistlichen, biblischen Aufgaben. Gut, kommen wir aber jetzt noch mal zu den Eigenschaften, die diese Männer haben sollten. Das finden wir in der deutlichen Formulierung der Voraussetzung. Einmal in Vers 3 und dann kommen wir auch noch mal zu 1. Timotheus 3. Also darüber hatten wir vorhin schon gesprochen, ich hatte es euch gesagt, ihr erinnert euch an die Folie, aber ich zeige sie euch dann gleich noch mal. Die Gemeinde sollte eben 7 Männer aussuchen von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Also diese 3 Eigenschaften. Gut merken. Und dann gibt es eben auch noch die Qualifikationen, die wir in 1. Timotheus 3 finden. In den ersten Versen dieses Kapitels spricht Paulus über die Aufgabe der Ältesten. Er nennt sie hier Aufseher, Episkopos. Das ist eine der Benennungen für Älteste oder Pastoren. Und sie hat damit zu tun oder mit dem Teil zu tun, der zeigt, dass die Leiter der Gemeinde eben eine Leitungsaufgabe haben, die Pastoren eine Leitungsaufgabe haben. Gut, aber dann ab Vers 8 folgen dann die Qualifikationen für Diakone. Und die schauen wir uns jetzt an. Schauen wir uns hier an. Das ist der gesamte Text, aber wir gehen Schritt für Schritt durch diesen Text. Ebenso die Diener. Also einmal, damit sind die Diakone gemeint, ja, im Griechischen steht hier Diakonoi. Und es zeigt eben auch wieder, dass die erste Qualifikation ist, dass sie bereit sind zu dienen, der Gemeinde zu dienen. Sie sollen auch ehrbar sein. Ich denke, das ist selbsterklärend. Nicht doppelzüngig, also nicht das eine zu dem einen sagen und das andere zu dem anderen. Nicht doppelzüngig. Nicht vielem Wein ergeben. Ich denke, das ist auch eindeutig. Nicht schändlichen Gewinn nachgehend, auch sehr deutlich, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Ich denke, das hat einfach mit moralischer Reinheit zu tun. Ja, dass sie mit einem reinen Gewissen ihrer Aufgabe nachkommen, mit einem reinen Gewissen gegenüber dem Wort Gottes in ihrem Leben, in ihrem persönlichen Leben. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden. Ist auch ganz interessant. Sie sollen zuerst erprobt werden. Das zeigt, dass es eine Probe gab, dass sie nicht neue Christen sind. Sie müssen erprobt sein. Kampferprobt sozusagen. Sie sollen erprobt werden. Dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Untadelig, ohne Tadel. Ohne angreifbare, sündhafte Gewohnheiten. Und jetzt wird es interessant. Also nicht nur die Diakonmänner, die eigentlichen Diakone, sondern auch ihre Frauen werden hier erwähnt. Und auch die müssen einigen Eigenschaften gerecht werden. Ebenso sollen die Frauen der Diakone ehrbar sein. Nicht verleumderisch, also tratschen, über andere reden. Ja, falsche Beschuldigungen ausformulieren. Sie sollen auch nüchtern sein. Nüchtern, ganz interessantes Wort in der Bibel, im Neuen Testament. Nüchtern, nicht schwärmerisch, nicht, fällt jetzt gerade keine bessere Erklärung ein. Nüchtern, besonnen ist damit gemeint. Und dann noch treu in allem. Immer noch die Rede von den Frauen der Diakone. Dann wieder zurück zu den Männern, zu den eigentlichen Diakonen. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau. Das heißt nicht unbedingt, dass sie verheiratet sein müssen. Das ist nicht meine Sicht. Die meisten bibeltreuen Ausleger teilen diese Sicht, sondern mehr, dass sie eine Gesinnung haben, dass sie auf eine Frau, wenn sie verheiratet sind, dass sie sich auf diese Frau konzentrieren. Nämlich ihre eigene Frau. Mann einer Frau. Aber das möchte ich nicht zu dogmatisch sehen. Also die Tatsache, was es genau bedeutet, ob es bedeutet, dass sie auch verheiratet sein müssen. Gut, und dann der nächste Punkt ist, und sie sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Das heißt, ihr Zuhause muss auch in Ordnung sein. Sonst können sie ja in der Gemeinde nicht diesen Dienst haben. Und dann diese wunderbare Verheißung an die Diakone, und das möchte ich auch unseren Diakonen heute nochmal wieder in Erinnerung rufen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Tolle Verheißung, oder? Also es ist nicht nur Dienst und nicht nur Tun und nicht nur Aufgaben und nicht nur Arbeit, sondern es gibt eine wunderbare Verheißung mit diesem Dienst. Und in dem Zusammenhang möchte ich einfach mal unseren Diakonen heute Morgen danken. Also Rolf und ich dienen jetzt schon seit vielen Jahren mit unseren Diakonen zusammen. Die letzte Diakonwahl war, glaube ich, 2016, kann das sein? Oder 15? 14 sogar, ja. Also die letzten Diakone, die wir hinzugefügt haben, also mit denen dienen wir auch schon 4-5 Jahre. Ja, und dann gibt es auch noch Diakone, die schon länger diesen Dienst tun. Und ich möchte einfach euch danken für euren hingegebenen und wertvollen Dienst für die Gemeinde und für uns Älteste, indem ihr uns den Rücken frei haltet, immer wieder daran arbeitet, den Rücken uns frei zu halten für unsere eigentlichen Aufgaben. Und ich möchte natürlich auch den Diakonfrauen danken. Denn ihr ermöglicht euren Männern den Dienst, indem ihr diesen Qualifikationen gerecht werdet. Und jetzt ist klar, wir sind alle nicht perfekt. Die Diakone sind nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt als Ältester und ihr seid es auch nicht. Wir sind alle noch dabei zu wachsen. Aber dennoch, im Großen und Ganzen treffen unsere Diakone genau diese Eigenschaften und werden diesen Eigenschaften gerecht. Und für diesen Dienst möchte ich euch einfach danken. Gut, aber nochmal zurück zur Apostelgeschichte 6. So wählte die Gemeinde diese 7 Männer aus. Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, also hier nochmal die Erfüllung des Heiligen Geistes erwähnt, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Ich weiß nicht, ob euch hier was auffällt bei den Namen. Martin wird es auffallen. Es ist kein einziger jüdischer Name dabei. Es sind alles griechische Namen. Und das ist wirklich bemerkenswert. Denn das Ganze fing ja an mit diesem Streit der Hellenisten gegen die Hebräer. Och nee, bitte nicht. Bitte nicht Windows neu starten. Danke für die richtige Wahl an die Tontechnik. Also wir sehen hier, das sind alles griechische Namen. Das heißt, die Gemeinde hat ganz bewusst Männer aus dieser Gruppe ausgesucht. Oder ich bin noch vorsichtiger. Ich sage, sie haben es zumindest nicht vermieden, aber es ist dennoch sehr auffällig, dass es alles griechische Namen sind. Das sind alles Juden, die nicht im Land aufgewachsen sind. Ja, sonst hätten sie nicht diese griechischen Namen. Und so hat die Gemeinde einfach diese weise und liebevolle Entscheidung getroffen und ganz bewusst Männer aus dieser Gruppe, aus der ja die Parteiung entstand, herausgewählt. Also ich finde, das zeichnet einfach die frühe Gemeinde aus in ihrer Liebe und Weisheit. Toll, tolle Entscheidung. Und jetzt wollen wir noch zum Ergebnis kommen. Das Ergebnis ist, die Gemeinde wurde wunderbar reich gesegnet. Durch die Einsetzung der Diakone entstanden 3 verschiedene Segnungen. Zum einen wurde durch die Einsetzung der Diakone die Einheit der Gemeinde wiederhergestellt. Darüber haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen. Die erste Segnung ist also Einheit. Nachdem aber die Geschwister ihre Wahl getroffen hatten, präsentierten die Männer den Aposteln. Und die Apostel wiederum bestätigten die Wahl, indem sie für die Männer betete und ihnen die Hände auflegte. Also die Apostel, die Leiter der Gemeinde, haben die Wahl bestätigt. Es entstand also eine Bestätigung. Und die Apostel waren einig, auch in ihrer Entscheidung, diese Männer, diese Wahl anzunehmen. Und die dritte Segnung dieser Wahl sehen wir in Vers 7. Da heißt es, und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Also was ist die dritte Segnung? Wunderbares Wachstum der Gemeinde. Das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Schaut an, wie das formuliert wird hier von Lukas. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester sogar wurde dem Glauben an Jesus Christus gegenüber gehorsam. Die Gemeinde wuchs, weil viele weitere Menschen zum Glauben an Jesus Christus fanden. Letztendlich als Ergebnis dieser weisen Wahl der Gemeinde, dieser 7 Männer, dieser 7 Diakone. Und damit bin ich am Ende meiner heutigen Predigt. Lasst uns also diese nächsten Tage, diese nächsten Woche nutzen, um wirklich für diesen Prozess der nächsten Diakonwahl zu beten. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung für unsere Gemeinde. Und wir sehen, wenn wir eine gute, gottgefällige Wahl hier treffen, wenn wir uns gut entscheiden, wenn die Eigenschaften, auf die wir schauen und die Wahl oder die Grundlagen, auf denen wir unsere Entscheidung treffen, wenn die gottgefällig ist, dann wird ein großer Segen entstehen, so wie hier in der Apostelgeschichte. Da wird Einheit da sein, weiterhin Einheit da sein und es wird eine Bestätigung geben und es wird Wachstum da sein, weiteres Wachstum. Lasst uns also dafür beten. Lasst uns beten für eine weise Wahl, dass wir der Führung des Heiligen Geistes gegenüber sensibel sind. Beten wir dafür, dass die Wahl der nächsten Diakone unserem Herrn die Ehre gibt und für unsere Gemeinde ein großer Segen wird. Und jetzt möchte ich die jetzigen Diakone bitten, mal, also diejenigen, die heute hier sind, möchte ich bitten, nach vorne zu kommen. Rolf, du darfst auch mal kommen. Ich möchte die Gemeinde bitten, zu stehen. Und ich möchte, dass wir alle, also dass die Diakone mit mir zusammen beten für diese nächste Diakonwahl. Also ich möchte euch bitten, anzufangen und ich werde dann abschließen.
Herr Jesus, wir wollen dir danken für die Predigt heute, für deinen wunderbaren Segen der ersten Gemeinde. Hab Dank, dass wir sehen durften, wie sie mit diesem Konflikt umgegangen sind. Und hab Dank, dass wir dir als Diakone dienen dürfen. Einfach in praktischen Aufgaben auch den Ältesten den Rücken frei zu halten. Und möchte ich bitten, dass du Männer bewegst, einfach bereit zu sein, diesen Dienst zu machen. Gib uns Weisheit, einfach die richtigen Männer auch vorzuschlagen. Ich möchte dir auch danken für die Frauen, wenn sie verheiratet sind, Herr, dass du auch ihnen einfach die Bereitschaft geben möchtest, einfach ihren Männern auch diesen Raum und die Zeit dafür zu geben, und hab Dank für den Heiligen Geist, der uns einfach leiten wird, auch in diesen Fragen. Amen.
Amen. Heiliger Vater, ich will dich loben und preisen und dir danken. Du hast deinen Sohn gesandt, damit wir leben dürfen, damit wir nicht sterben müssen. Wir dürfen in der Gemeinde leben und dienen. Wachsen zu dir hin, weil du es möglich gemacht hast. Du hast die Gemeinde ins Leben gerufen, Jesus, und wir dürfen Teil davon sein. So danke ich dir für diese Gemeinde hier in Erlangen, für das Wachstum, was wir sehen. Wir sehen, wie voll die Sonntage sind, die Gottesdienste, wie deine Gemeinde wächst. Und so danke ich dir, dass wir Gelegenheit haben, neue Männer zu wählen, die dir in diesem besonderen Dienst dienen dürfen als Diakone. Und wir bitten dich darum, um deinen Segen. In Jesu Namen.
Amen. Amen.
Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich und danken dir, Herr, für dein Wort, für deine Wahrheit. Und danke, Herr, dass wir uns an deinem Wort so wunderbar orientieren können. Danke, Herr, für die wunderbare Auslegung heute auch hinsichtlich des Diakonenamtes. Danke, Herr, dass wir wissen, Herr, dass du Ordnung liebst, dass du auch möchtest, Herr, dass keiner benachteiligt wird, dass alle gleich behandelt werden, Herr, auch in der Gemeinde. Danke, Herr, dass du diese Ordnung geschaffen hast und dass du die Gemeinde gegründet hast und du der Mittelpunkt bist. Danke, Jesus, dass wir uns nach dir ausrichten möchten, mit deiner Gnade, durch deinen Heiligen Geist. Gib uns die Weisheit dazu, Herr, dass wir auch hier die richtige Entscheidung treffen, dass wir ins Gebet gehen, dass wir uns, wie du sagst, Herr, umschauen nach den richtigen Männern und dass du uns auch da Einheit schenkst, Herr, dass wir dadurch wachsen können und segnen und du uns segnen willst, wie es dein Wort uns zusagt. Danke, Herr. Wir wollen uns darauf verlassen und auch da vertrauen auf dich, Herr Jesus. Danke dafür, Herr. Amen.
Amen.
Danke, Herr, dass du Herr bist, dass du Herr in unserem Leben bist und auch Herr der Gemeinde. Und danke, Herr, dass du treu bist in allen Dingen, geduldig und voller Liebe. Und Vater, wir danken dir, dass wir das auch in der Gemeinde spüren dürfen, Herr. Wir wollen beten, dass diese Liebe zueinander, zu den Geschwistern einfach mehr und mehr noch wächst. Und danke, Herr, dass du uns da als Diakone gebrauchst. Und ich möchte beten, Herr, dass wir alle in dieser Liebe zueinander wachsen, Herr. Dass dein Wesen wirklich zum Vorschein kommt, Herr. Du hast die Menschen gemacht und hast sie geliebt und liebst sie immer noch heute. Und Herr, wir wollen uns einfach zur Verfügung stellen als deine Diener und auch als diejenigen, Herr, die ja diese Liebe bewahren wollen, Herr, untereinander. Und so danke ich dir, dass wir in Einheit vor dich treten dürfen, Herr, und in Einheit auch diese Dinge miteinander bewegen in unserem Herz und auch vor dich bringen. Ich möchte beten für die Diakonwahl. Schenk uns bitte gute, richtige, weise Männer, Herr, die noch hinzukommen. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich der Herr dieser Gemeinde und auch in unserem Leben bist und wir uns danach ausrichten und strecken und dir nacheifern, Herr. Und so bete ich in Jesu Namen. Amen.
Amen. Wir danken dir auch, lieber Vater im Himmel, für das Konzept Gemeinde, das einfach deine Gedanken sind, dein Plan für das Zusammenleben von Christen in dieser Zeit, bis du wiederkommst, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass wir in diesem Sinne einfach auch auf dem Weg sein dürfen als Gemeinde und bitten, dass dieser ganze Prozess jetzt der Diakonenwahl wirklich dazu führt, dass wir gemeinsam wachsen als Gemeinde, dass einmal natürlich sich genau herauskristallisiert, welche zwei Männer von dir berufen sind. Bitten, dass du diese Brüder auch bereit machst. Aber wir bitten auch, dass die gesamte Gemeinde, jeder Einzelne, dahin kommt und darauf hinwächst, dass Erfolg Geist ist, dass wir alle ein gutes Zeugnis haben nach draußen, als Gemeinde auch, dass dieser ganze Prozess dazu führt, dass wir ein gemeinsames Wachstum als ja, dein Leib, Herr Jesus, als dein Organismus, in dem du regierst, dazu führt, dass wir alle zu deiner Fülle ein Stück weiter hinwachsen, Herr Jesus, und du in und durch uns einfach leuchtest und wirkst und einfach in diese Welt hinausstrahlst. Amen.
Amen. Wunderbarer Vater im Himmel, ich möchte dir einfach danken für diese Diener der Gemeinde, voll Geist und Weisheit und einem guten Zeugnis für dich, unseren Herrn Jesus Christus. Vater, ich danke dir, es ist ein echtes Privileg, mit ihnen gemeinsam dieser Gemeinde zu dienen, Vater, und die Gemeinde zu leiten mit ihnen zusammen. Ich danke dir für die vielen Tätigkeiten, die sie tun, Vater, und auch für die ganz wichtigen Tätigkeiten, die sie tun, den Dienst des Dieners auszufüllen, aber auch den Dienst Streitigkeiten entgegenzuwirken, Vater, weil das ganz zentral ist für das, was du in deinem Wort für diese Diener der Gemeinde vorgesehen hast, Vater. Ich danke dir, dass wir gemeinsam der Gemeinde dienen dürfen, Vater. Wir sind alle nicht perfekt, aber wir wollen wachsen, wir wollen besser werden, Vater. Und ich möchte dir auch danken dafür, dass du nun uns in die Richtung geführt hast, dass zwei Männer hinzugefügt werden. Und ich bitte dich um die klare Führung durch den Heiligen Geist, Vater, dass wir einfach eine gute Entscheidung treffen auf der Grundlage deines Wortes. Vater, ich danke dir, dass wir nicht im luftleeren Raum hängen, sondern dass wir eine ganz klare Anleitung bekommen aus deinem Wort, sogar dafür, dass wir keine Vorstandswahl hier machen müssen, sondern dass wir wirklich eine Diakonwahl nach deinem Wort durchführen können, Vater. Wir wollen dir einfach für dein Wort danken und ganz besonders für unseren Herrn Jesus Christus. Ihm sei alle Ehre in Jesu Namen, deinem Namen. Amen. Dürft ihr euch setzen? Danke.